herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einem Learnspiration Deep Dive mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Es geht nämlich heute um das Thema interorganisationales Lernen. Und für dieses Thema, in das wir gleich quasi Licht ins Dunkel bringen, habe ich zwei ganz wunderbare Gäste. Ich habe einmal Laura Kreon zu Gast und Hannah Wolters. Und bevor ich quasi versuche, die beiden vorzustellen, übergebe ich einfach direkt an Hannah und an Laura und lasse die beiden so ein bisschen aus ihrem Leben berichten, bevor wir ins Thema springen, und sage es einfach: Liebe Laura, liebe Hannah, herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr beide da seid und ich bin unglaublich gespannt auf unser heutiges Thema.
Vielen Dank, liebe Conny. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und das noch so kurz vor Weihnachten. Danke, dass du uns den Ball zuwirfst. Ich starte mal. Ich bin Laura. Ich bin Psychologin, Beraterin, Trainerin und Wissenschaftlerin. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Lernen in der Arbeitswelt und was es eigentlich so richtig wirksam macht und versuche das sowohl in meiner Forschung als auch in meiner Praxis. Ich bin ganz viel in Trainings unterwegs, gestalte Lernreisen für Führungskräfte, für Talente, für Mitarbeitende und bin dann irgendwann auf das Thema interorganisationales Lernen gekommen, darüber gestolpert. Wie genau, das besprechen wir, glaube ich, gleich noch näher. Vorher werfe ich mal den Ball rüber zu Hannah.
Danke, danke Conny für die Einladung. Und genau, ich bin Hannah, ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin sozusagen vom Start des Studiums aus, aber immer mit Schwerpunkt Innovation. Also ich habe so interdisziplinär in Richtung Informatik, Kommunikation, Design mich entwickelt und das dann auch irgendwie auf dem Berufsweg in der Praxis weitergelebt. Und bin jetzt Head of Customer Success bei der Ada Learning GmbH. Das heißt, ich beschäftige mich mit unseren Kunden und sorge hoffentlich mit meinem Team dafür, dass sie wirkungsvoll unser Produkt in ihre Organisation bringen und anwenden können. Das heißt, es ist so wirklich Schnittstelle, Produkttechnologie und dann die Kunden auf der Nutzerseite. Und hab gemerkt durch Laura, da kommen wir ja gleich noch zu, dass ich eigentlich schon ziemlich lange interorganisationales Lernen betreibe, fördere und wir das auch umsetzen in unserem Produkt. Und deswegen freue ich mich oder habe mich dann gefreut, dass ich dann auch theoretisch zu dem Thema einen Zugang gefunden habe.
Ich bin wirklich total glücklich, dass ich gerade zwei so richtige Lernenthusiastinnen, so habe ich nach eurer Vorstellung das den Eindruck, hier sitzen habe. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin ganz gespannt auf unser Thema interorganisationales Lernen. Und ich finde, das klingt erstmal, das hat so den Charme von so einem Wabberbegriff. Könnte irgendwie alles sein. Könnt ihr mal Licht ins Dunkel bringen? Was ist denn eigentlich interorganisationales Lernen?
Ja, der Begriff ist in der Tat sehr sperrig. Wir haben lange nach einem griffigeren Begriff gesucht, sind irgendwann bei der Abkürzung IOL gelandet. Mhm. Aber auch die ist noch nicht die finale Begriff. Also gerne alle, die bessere Vorschläge haben, gerne kommentieren. Was verstehen wir unter interorganisationalem Lernen? Vielleicht eine Anekdote vorab. Ich bin nämlich in einem interorganisationalen Lernformat über diesen Begriff gestolpert, ohne dass es mir bewusst war. Wir haben ein Kooperationsprojekt gemacht mit Studierenden der Uni Bremen und Lernhacks. Wir, da muss ich sagen, das ist HR Pepper, die Beratung, bei der ich aktuell arbeite. Und wir hatten mit dem Kooperationsprojekt das Ziel, rauszufinden, was eine Lernkultur im Unternehmen fördert. Lernhacks hat da schon ein Modell aufgestellt und das ist sehr fundiert. Und die Studierenden hatten die Aufgabe, mal die aktuelle wissenschaftliche Literatur zu durchforsten, um zu schauen, was fehlt denn vielleicht noch an diesem Modell? Was könnte man da noch hinzufügen? Und in einer der Präsentationen fiel dann der Begriff interorganisationales Lernen. Und da dachte ich, das ist ja spannend. Ich habe mich schon seit 10 Jahren mit dem Thema Lernen in der Arbeitswelt beschäftigt und auch schon unheimlich viel auch wissenschaftliche Literatur dazu gelesen, aber bin noch nie über diesen Begriff gestolpert. Und als ich den dann einmal näher untersucht habe, habe ich gemerkt, oh Mensch, der ist ja überall. Also was versteht man darunter? Im Grunde ganz simpel die Situation, wenn Menschen aus unterschiedlichen Organisationen voneinander lernen. Das kann natürlich auf Individualebene sein, auf Teamebene, auf Organisationsebene. Das heißt, ich spreche zum Beispiel mit einer Conny oder mit einer Hanna. Wir sind gerade in unterschiedlichen Organisationen oder selbstständig und wir lernen voneinander. Das wäre schon interorganisationales Lernen. In dem Fall war also auch dieses Kooperationsprojekt interorganisationales Lernen, weil wir aus mindestens 3 verschiedenen Organisationen zusammengekommen sind. Und wenn man diese Brille aufsetzt, dann entdeckt man eigentlich interorganisationales Lernen an ganz vielen Orten. Also vielleicht nur ein Beispiel bei uns in der Beratung haben wir ständig interorganisationale Lernformate, wenn wir Trainings anbieten, die für verschiedene Organisationen offen sind, wenn wir Roundtables veranstalten, wir haben einmal im Jahr das Hoffest, wo ganz viele verschiedene Organisationsvertreterinnen zusammenkommen. Genau, und plötzlich war also IOL überall.
Genau, und ich glaube, was trotzdem wichtig ist oder was wir auch gemerkt haben, als wir uns damit beschäftigt haben, es gibt dann doch einen Unterschied, nämlich zum klassischen Netzwerken, das dann sozusagen den Rahmen dann doch ein bisschen enger grenzt, weil wir immer gemerkt haben, die Zielsetzung ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei interorganisationalem Lernen ist wirklich das Ziel, ich erhalte neues Wissen, neue Fähigkeiten. Es gibt sozusagen eine Transformation bei mir selbst und ich habe nicht nur den reinen Beziehungsaufbau. Und beim Networking ist ja klassisch das Ziel, ich habe irgendwie Kontakte und die auf die kann ich später nochmal zugehen und vielleicht irgendwie was damit machen, aber es verändert nicht direkt meine Kompetenzen, wie ich bestimmte Arbeitsweisen, Prozesse gestalte oder auch wie ich auf bestimmte Themen schaue qua Perspektivwechsel. Also das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt, der uns aufgefallen ist, als wir uns damit beschäftigt haben.
Das finde ich gerade total spannend, dass du das sagst, Hanna, weil genau den Gedanken hatte ich nämlich gerade. Quasi ist ja eigentlich damit jeder Austausch, den man hat, ja eine Form von interorganisationalem Lernen sein. Und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, dann ist ja eigentlich jeder, in Anführungszeichen blatt ausgedrückt, Networking-Call, den man so hat, könnte theoretisch ja auch interorganisationales Lernen sein. Und ich glaube, zu 100% trennscharf kriegt man es nicht, weil in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen uns nicht nur beschnuppern und quasi unsere Beziehung stärken, sondern wir tauschen auch unsere Learnings zu einem bestimmten Thema aus, ist es ja plötzlich beides. Aber ich fand tatsächlich diese Unterscheidung total spannend. Und ich fand auch spannend, dass ihr gesagt habt, naja, also eigentlich ist ja dann interorganisationales Lernen quasi überall, wenn man mal so ein bisschen genauer hinguckt, auf jeder Konferenz, auf der man Kolleginnen und Kollegen aus anderen Organisationen begegnet, in jedem Call, in jedem offenen Fortbildungsformat. Also das heißt, eigentlich ist es quasi dann überall. Und ich habe aber gerade bei euch so sehr mitgenommen in eurer Definition, dass da eigentlich eine sehr stark strukturgebende Komponente mit drin ist. Also das heißt, eigentlich ist ja der Gedankengang, wenn man das ein bisschen enger fasst, dass ich dann interorganisational lerne, wenn es wirklich ein Fähigkeitslernen, das ist jetzt ein blöder Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, gibt. Also das heißt, wenn wir ganz dezidiert daran gehen, zu sagen, wir wollen eine bestimmte Fähigkeit eigentlich gemeinsam aufbauen, indem wir aus unterschiedlichen, in dem Moment auch organisationalen Perspektiven drauf gucken, richtig?
Mhm. Ich glaube, da sind wir an einem Knackpunkt, den wir ja ganz oft beim Lernen haben. Ne? Wenn wir nur drauf schauen, wo kann ich überall was lernen? Dann kann ich potenziell bei jedem über die Straße laufen oder einkaufen gehen, was dazu lernen. Die Frage ist dann immer, wie ist die Wirksamkeit und auch die Nachhaltigkeit davon? Und du hast jetzt Fähigkeitslernen gesagt. Wenn wir schauen, also ein klassisches Wirksamkeitsevaluationsmodell ist ja das von Kirkpatrick. Da haben wir die 4 Ebenen. Erstmal die Reaktion, hat es Spaß gemacht. Dann das Lernen, habe ich was dazugelernt. Dann aber auch das Verhalten, kann ich jetzt auch was anderes tun oder was besser tun? Und dann am Ende die Arbeitsergebnisse. Also ändert das wirklich was an meinem Arbeitsalltag? Und ich glaube, da müssen wir, wie auch bei allen anderen Lernformaten, ganz streng die Brille aufsetzen und schauen, inwiefern ist denn da wirklich Fähigkeitszuwachs und auch eine Veränderung der Arbeitsergebnisse. Und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen wir sagen, für richtig erfolgreiches interorganisationales Lernen braucht es eben eine gute, klare Zielsetzung, klare Strukturen, auch eine strategische Entscheidung, was ist hier gerade der richtige oder der wichtigste Weg. Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt mal gerade festhalten, es geht einmal um wirklich strukturiertes Lernen, wenn man so möchte. Es geht auch tatsächlich um eine strategische Zielsetzung, die quasi damit verbunden ist, quasi in welcher Form auch immer interorganisationale Lernformate zu fördern und auch als Organisation vielleicht vermehrt darauf zu setzen. Das heißt, das war jetzt so ein zweiter Punkt, den ich gerade mitgenommen habe. Dann geht es ja ganz stark darum, quasi aus einer anderen Brille auch auf Themen schauen zu können. Also das heißt, weg quasi aus der eigenen Suppenküche und mal zu gucken, welche Gewürze verwenden denn die anderen? Was würdet ihr denn, wenn wir jetzt tatsächlich bei so einer Art Kochrezept bleiben, die Analogie bietet sich jetzt gerade irgendwie so schön an.
Kurz vor Weihnachten.
Ja, genau. Mach mal ein Plätzchenrezept draus. Aber wenn wir tatsächlich einfach mal nochmal so beim Rezept bleiben, welche Zutaten würdet ihr denn da noch reinwerfen, um zu sagen, das braucht es auf jeden Fall, wenn ich als Organisation stärker interorganisational lernen möchte?
Also ich glaube, was es braucht und das bringt dieses Interorganisationale mit sich, ist, dass ich eigentlich ein Intermediär brauche. Weil es ist natürlich sehr viel komplexer, als wenn ich jetzt sozusagen in meiner eigenen Organisation, in meiner eigenen Küche sozusagen das umsetzen muss. Ich muss ja sozusagen erstmal auf die anderen Perspektiven stoßen. Und dafür brauche ich, wie gesagt, diesen Intermediär, Enabler im Englischen so schön. Und das können ja ganz unterschiedliche Formate sein. Laura hat eben schon sozusagen die Beratung angesprochen. Wir haben dann Verbände, also auch ganz klassisch, ne, Universitäten, aber auch spezialisierte Anbieter. Dann kommen wir in sowas wie Richtung Ada Fellowship oder wir haben ja auch mit einer Person gesprochen, die bei Ten More Inn mit dabei ist. Also das ist es, glaube ich, was sozusagen ein Faktor ist, den ich auf jeden Fall berücksichtigen muss, damit Interorganisationales überhaupt zusammenkommen kann.
Und dann würde ich ergänzen, dann die nächste Zutat fürs Plätzchenrezept. Ja. Wir haben schon die Strategie erwähnt, das strategische Auswählen. Es gibt ja ganz viel Angebot, ganz viele Möglichkeiten, interorganisational zu lernen. Ich kann das als Individuum, kann ich auf eine Konferenz gehen. Ich kann mich in der Community of Practice anmelden. Ich kann mich bei einem ADA Fellowship anmelden. Ich kann als Organisation sagen, wir gehen richtige Innovations- oder Kooperationsprojekte ein mit anderen Organisationen. Das heißt, strategisch erstmal zu überlegen, was sind denn diese Ziele, die wir uns setzen wollen? Wollen wir mehr Innovation? Wollen wir versuchen, uns in einem speziellen Bereich anders aufzustellen? Wollen wir vielleicht für unsere Mitarbeitenden, für unsere Talente Anreize schaffen? Geht es vielleicht eher darum, unsere Arbeitgebermarke anders aufzuladen? All diese Fragen muss ich mir, glaube ich, zu Beginn einmal stellen, um dann auch gerade in der L&D-Position entscheiden zu können, was will ich denn am ehesten fördern und wo kann ich denn am ehesten diese Ziele und Strukturen gut aufsetzen?
Also das heißt, es geht einerseits erstmal darum zu sagen, will ich überhaupt quasi über meinen Tellerrand rausschauen? Und wenn, mit welcher Zielstellung tue ich das? Und welche Art von Formaten passen denn dann eigentlich zu welcher Zielstellung? Das heißt, wenn es mir eher darum geht, einfach mal andere Perspektiven zu sehen, naja, dann reicht es ja vollkommen, wenn ich meine Mitarbeitenden auf unterschiedliche Konferenzen schicke und sie quasi diese Perspektiven einsammeln lasse, in Anführungszeichen. Wenn es mir wirklich geht, darum geht, zum Beispiel Wirkprinzipien zu verstehen, dann müsste es ja nochmal ein viel, viel engerer Austausch sein, indem man da quasi interorganisational geht. Also das heißt, was war sozusagen, waren so die zwei Punkte. Einmal, will ich überhaupt? Und wenn ja, mit welcher Zielstellung und was passt denn dann da so an Format wirklich sinnvoll? Und je, sagen wir mal, reifer wir sind oder je reifer wir an das Thema rangehen, desto mehr öffnen wir uns ja quasi auch. Weil ihr habt ja gerade auch zum Beispiel sowas wie ein Innovations-Joint-Venture eigentlich angesprochen gehabt. Und da liegt es ja einfach in der Natur der Sache, dass man im Zweifelsfall auch Patente offenlegt und einfach auch die anderen sehr tief in die eigenen Firmengeheimnisse quasi mit reinschauen lässt. Also das heißt, man kann das ja quasi dann auch so aufdröseln, dass eigentlich die Formate immer ausgefeilter, immer offener, immer vertrauensvoller werden, je reifer ich sozusagen als Organisation bin mit dem Thema interorganisationales Lernen, richtig?
Ja, oder auch zu welchem Zeitpunkt ich das, glaube ich, ansetze. Mhm. Also ich kann natürlich überlegen und sagen, es geht mir schon um Innovation als Zielsetzung, aber ich möchte erstmal irgendwie auf aktuelle Problemstellungen schauen, die wir haben und lasse die zum Beispiel in einem interdisziplinären oder interorganisationalen Projekt bearbeiten. Dann sammle ich die unterschiedlichen Perspektiven ein. Ich habe eigentlich immer noch ein geringes Maß an Offenheit. Ich spreche über die Probleme. Ich glaube, das ist aber sozusagen, dass das Risiko noch relativ gering, dass ich irgendwie gleich ein Patent freigebe oder ein Geheimnis lüfte und kann trotzdem erste Ideen, erste Perspektiven auch von außen für mich sammeln und die Weiterführung oder ich spreche jetzt mal sozusagen die Skalierung dann später von der Lösung, die wir vielleicht interorganisational erarbeitet haben, die liegt ja dann doch auch wieder sozusagen in dem Unternehmen selbst. Und ich glaube, dadurch kann ich sozusagen durch den Zeitpunkt und welche Stufe ich reingebe, kann ich das ganz gut steuern. Also ich würde sagen, selbst bei Innovation kann man noch auf einem relativ sozusagen geringen, ohne riesigen großen Absprachen wirklich in solche Formate kommen.
Und gleichzeitig sprichst du da was an, was oft als Learning-Dilemma bezeichnet wird, nämlich genau diesen schmalen Grat zu finden, um voneinander lernen zu können, müssen wir uns offenbaren, müssen wir Dinge preisgeben. Aber natürlich machen wir uns dann auch angreifbar für Ausbeutung, für Menschen oder Organisationen, die das ausnutzen. Klar ist, die werden dann wahrscheinlich nur einmal mit uns zusammenarbeiten, wenn sie das ausnutzen. Aber das heißt, hier liegt immer eine gewisse Gefahr und aber auch eine Chance. Noch ein weiterer Begriff, den ich aus der Forschung sehr liebe, ist da die Co-Opetition. Also die Situation, wenn wir mit Organisationen kooperieren, mit denen wir gleichzeitig auch zumindest in Teilen im Wettbewerb stehen, also eine Mischung aus Competition und Cooperation. Und da gibt es erste Hinweise aus der Forschung, dass das unsere kognitive Flexibilität erhöhen kann. Also wenn ich mit dieser Balance konfrontiert bin, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, okay, wir stehen zwar im Wettbewerb, aber gleichzeitig wollen wir hier auch was Gemeinsames schaffen, dann erhöht das eigentlich meine Möglichkeiten, anders zu denken und macht mich vielleicht individuell auch auf eine Art und Weise innovativer. Also ich würde sagen, hier so ein zweischneidiges Schwert, das bringt Gefahren mit sich, wie so oft beim Lernen, wir müssen uns offenbaren, aber es steckt auch einiges an Chancen da drin. Mhm.
Das finde ich voll spannend. Ich mag es ja wahnsinnig gerne handfest. Deswegen hätte ich jetzt quasi direkt einen Anschlag auf euch vor. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es den Hörerinnen und Hörern ähnlich geht, dass wir auf der einen Seite, glaube ich, haben wir das ganz gut verstanden, was ist interorganisationales Lernen? Auch welche Vorteile hätten wir davon? Was müssen wir uns tatsächlich für Gedanken machen vorab? Und in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass in irgendeiner Form sozusagen von interorganisationalem Lernen wahrscheinlich jede Organisation schon steckt. Also irgendwo, sagen wir mal so, in diesem Gebilde. Was ich jetzt ganz spannend fände, wäre, wenn wir mal so ein bisschen reingucken, in unterschiedliche Formate des interorganisationalen Lernens, damit wir da einfach nochmal so ein bisschen mehr Grip dran kriegen. Und dann würde ich gerne nochmal so ein Learning Outlook eigentlich mit euch wagen und mal mit euch darüber quasi so ein bisschen laut nachdenken, wie denn das aussehen könnte, wenn man quasi eine ganz Personalentwicklung interorganisational lernend denken würde. Aber es lasst uns erstmal die Formate spicken, oder?
Sehr gerne. Ich glaube, bei den Formaten hat Laura ja ganz am Anfang schon angesprochen und das hast du jetzt auch nochmal gesagt, man sieht es überall und wenn man sich mit dem Begriff einmal beschäftigt hat. Aber was wir nochmal versucht haben, und ich glaube, das würde den Hörerinnen auch und Hörern helfen, ist, dass wir so ein bisschen unterteilt haben. Es gibt eine Individualebene, auf der es Formate gibt, und es gibt eine Organisationsebene. Und da sind wir, glaube ich, auch eben schon drüber gestolpert, unterschiedliche Ebenen an Aufwänden. Also etwas sehr Niedrigschwelliges, wo ich einfach einsteigen kann, und dann etwas, was vielleicht auch mit mehr Aufwand auf der Organisationsebene verbunden ist. Und vielleicht, Laura, gehen wir dann doch mal in ein, zwei Beispiele. Also genau, ich glaube, auf der Individualebene, Conny, hast du schon die Konferenzen angesprochen, Webinare, virtuelle Treffen. Vielleicht da nochmal wichtig zu erwähnen, da kann man natürlich auch gucken, wie sind die gestaltet. Wenn das sehr frontal vortragsgesteuert ist, dann ist die Ebene von Austausch wahrscheinlich nicht so hoch. Wenn ich aber sehe, dass da auch offene Formate mit platziert sind oder das konkret mit in der Zielsetzung steht. Ich glaube, dann kann man da wunderbar einen Haken für sich setzen. Wenn ich schon ein bisschen mehr investieren kann auf der persönlichen Ebene, Laura, ich glaube, dann geht's in sowas wie Cross-Mentoring, was uns ja auch berichtet wurde in einem der Interviews.
Genau, richtig. Da hatten wir ein Beispiel von einem Cross-Mentoring-Programm, wo eben Mentoren oder Mentorinnen und Mentees zusammenkommen aus unterschiedlichen Organisationen und man dann also nicht nur diese potenziell unterschiedlichen Erfahrungslevel hat, wo ja meistens die MentorInnen erfahrener sind, sondern auch noch die Einblicke in andere Organisationen. Und da haben uns zum Beispiel in den Interviews Teilnehmende berichtet, sie waren ganz überrascht, wie viel man doch aus Learnings, in dem Fall war es ein städtisches Verkehrsunternehmen, übertragen kann in andere Bereiche und andere Organisationsbereiche. In dem Fall war es die Personalentwicklung, genau. Also wie man zum Beispiel aus verschiedenen Schichtplänen was lernen kann für auch einen Betrieb, der nicht mit Schichtarbeit arbeitet.
Genau, und dann auf der mittleren, also wir sahen ja sozusagen gerade mittleren Ebene, wenn wir in Organisationen denken, dann sind das häufig natürlich Programme, ich glaube, die ich eben schon mal angesprochen habe. Und wenn ich jetzt, ich kann ja mal als Beispiel sozusagen auf unser Fellowship eingehen, weil ich da natürlich viele Kunden sehe und auch wir einige Stimmen gehört haben. Und ich glaube, da ist es vor allen Dingen, das Entscheidende ist, ich habe sozusagen ein kuratiertes Programm, was alle gleichermaßen durchlaufen. Also ich habe ein ähnliches Know-how-Expertisen-Level. Und sozusagen die Leute sind sozusagen in der gleichen Erfahrungskurve. Und dann gebe ich immer wieder Reize, wo ich diese Personen bewusst zusammenbringe. Und das nicht nur auf dieser Erfahrungsebene, sondern auch Projektebene. Und Flavio Gaccia hat zum Beispiel auch nochmal im Interview gesagt, es hat einen sehr einordnenden Charakter dann, wenn ich zum Beispiel ein Projekt zusammen angehe. Ich sehe, wie gehen andere Organisationen an diese Thematiken oder auch Herausforderungen ran. Und ich lerne sozusagen auf der Individualebene auch nochmal, weil ich sehe, wie andere Menschen arbeiten in Projekten, in Prozessen. Wenn ich mich nur austausche, ist es ja immer sozusagen auf einer höheren Ebene. Und wenn ich tatsächlich zusammenarbeite, merke ich, okay, so strukturiert werden da die Gedanken strukturiert. Und das hat natürlich häufig auch eine starke Unternehmenskulturdimension, die ich einbringe und die ich gar nicht sehen könnte, wenn ich das Projekt jetzt, sage ich mal, nur mit meinen Leuten in meiner Bubble machen würde. Also ich glaube, das ist sozusagen ein ganz konkretes Beispiel für so Programme, wo ich wirklich nicht nur sozusagen auf der Individualebene lerne, sondern auch in Projekten, in Austauschformaten immer wieder zusammenkomme.
Ja,
und ich glaube, vielleicht das verbindende Element und zu auch dann einem Cross-Mentoring ist dann, dass ich Beziehungsaufbau und gemeinsame Problembearbeitung gleichzeitig fördere. Ne? Mhm. Und Conny, auf dieser ganz hohen, also sozusagen, wenn ich noch mehr reinstecken möchte, dann gibt's natürlich auch sowas wie Job Rotation, was ich nicht nur in der eigenen Unternehmen machen kann, sondern auch in anderen Bereichen. Work for Germany war zum Beispiel meine Initiative, die meines Wissens gerade pausiert, ne, aber wo ich wirklich für einige Monate zum Beispiel in einem Bundesministerium mitarbeite. Mhm. Das ist natürlich da muss ich einen Aufwand betreiben, da bin ich freigestellt von meinem eigentlichen Job, um dann etwas anderes, hat aber natürlich einen Rieseneffekt auf der Wirkungsskala sozusagen.
vielleicht da auch noch, ja. Ich mag hier gar nicht immer die Herausforderungsfahne ja. hochhalten, aber ein, zwei Sorgen, die uns da auch in den Interviews immer wieder in der Praxis begegnet sind. Diese Sorge, was ist denn, wenn ich jemanden in eine Job-Rotation schicke oder auch nur in so ein Programm, wo der ja dann wieder zurückkommt? Was ist denn, wenn die Person merkt, woanders ist das Gras viel grüner? Die anderen Organisationen, die ich da kennengelernt habe, die wirken eigentlich viel attraktiver und schöner. Geht da nicht dieses Talent, dieses Potenzial, diese Person, in die ich da jetzt schon investiert habe als Organisation, geht die nicht dann plötzlich vielleicht weg? Und das ist, glaube ich, auch eine valide Sorge, die durchaus auch mal passieren kann. Wir haben aber mit vielen wirklich darüber gesprochen und eigentlich kam immer wieder das Feedback im Gegenteil. Es hat eher die Bindung an die Organisation nochmal erhöht, weil ich gemerkt habe, wow, die trauen mir das zu, die schicken mich dahin, die lassen mich dann auch Dinge wieder mit zurückbringen. Und das hat ein Signal von Wertschätzung gegeben und auch ein Signal von Offenheit für Veränderung. Und die Fälle, wo dann wirklich Menschen deswegen oder danach das Unternehmen verlassen haben, die sind sehr, sehr wenige. Und in den Fällen war es dann vielleicht ohnehin schon absehbar. Also diese Sorge, dass man da zu sehr das Gras auf der anderen Seite grüner sieht, ist dann vielleicht auch eher zu entkräften in der Praxis.
Ja, und ich erkenne natürlich auch, wow, das macht meine Organisation in diesem Bereich aber schon richtig gut. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht oder so einschätzen können.
Das finde ich unglaublich spannend. Also zum einen tatsächlich auch, dass die Befürchtungen eigentlich ja an ganz vielen Stellen gar nicht berechtigt waren. Und dass man eigentlich eher quasi mit einer breiteren Brust dann wieder zurückkommt, weil man feststellt, Mensch, so im direkten Benchmark, da können zwar die das, aber wir das viel besser. Das hilft ja einfach auch, sagen wir mal so, fürs eigene Selbstverständnis ganz viel weiter. Und ich muss ganz kurz einen Einschub machen. Für diejenigen, die sich gefragt haben, auf welche Interviews Hannah und Laura gerade immer wieder Bezug nehmen. Die beiden haben auch einen Artikel zum Thema interorganisationales Lernen für die Neues Lernen geschrieben und dafür Interviews geführt. Und die fließen jetzt einfach auch quasi in Learnings auch gerade in dieses Interview ein. Also insofern ist das quasi einmal nochmal ganz kurz da Licht ins Dunkel gebracht. Und ich würde jetzt voll gerne mit euch nochmal so ein bisschen laut nachdenken, weil gerade dieses Mensch, ich bekomme das Vertrauen und auf der anderen Seite bringe ich Themen mit zurück, das wäre ja eigentlich prädestiniert, um zu sagen, ich denke eigentlich sehr viel ganzheitlicher interorganisational. Und ich finde, ein ganz tolles Beispiel für interorganisationales Lernen ist eigentlich der Profifußball, wenn man so möchte. Weil da ist es ja tatsächlich ganz normal, dass ein Spieler kommt, quasi eine gewisse Reife in einem Verein erfährt, dann vielleicht, weil die Position gerade quasi gut besetzt ist, ausgeliehen wird in anderen Vereinen, da aber weiter Spielpraxis bekommt, da ja einfach auch da Muster und und Insight sozusagen mitkommt, quasi als dann noch fertigerer Spieler quasi danach dann wieder in seinen Heimatverein zurückkommt, dann geht er irgendwann wo ganz anders hin, um einfach sich weiterzuentwickeln. Und mir ist schon klar, da fließt natürlich auch ein Haufen Kauf- und Verkaufsgeld an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eigentlich ja eine Blaupause, wenn man so möchte, wo es wirklich gewünscht und gewollt ist, dass die Spielerinnen und Spieler sich woanders weiterentwickeln können und danach sind sie für die eigene Organisation eigentlich wieder umso interessanter. Und deswegen fände ich es ganz spannend, wenn wir es mal nochmal drüber nachdenken könnten, wie könnte man diese, sagen wir mal so, dieses Konstrukt des interorganisationalen Lernens, wie könnte man das vielleicht sogar ganzheitlich über so eine Personalentwicklung sozusagen als Glocke setzen? Oder, und das kann ja durchaus auch, sagen wir mal, ein Outcome sein, kann das in unseren Settings schwierig funktionieren? Was ist denn da so euer Gedankengang dazu?
Ich glaube, ein entscheidender Faktor, um diese Frage für sich als Organisation zu beantworten, ohne dass ich jetzt schon eine ganzheitliche Antwort für alle Organisationen habe, ist die Frage, inwiefern sind wir denn bereit, das, was die Personen, die weg waren, mitbringen, auch bei uns anzubringen und Dinge zu verändern. Also diese Offenheit dafür, denn um bei der Fußballanalogie zu bleiben, denn neue Spielzüge, neue Taktiken, neue Ideen auch wirklich auf dem Platz umzusetzen, die muss gegeben sein. Und das erfordert strukturelle Offenheit und das erfordert natürlich aber auch eine kulturelle Offenheit dafür, zu sagen, hier kommen jetzt mal Wege, die ganz anders sind, und wir vertrauen darauf, dass wir das ausprobieren und dass wir da eine Chance drin sehen. Und es kann natürlich aber auch sein, dass man merkt, bestimmte Dinge funktionieren vielleicht aber auch einfach bei uns nicht. Das heißt, es braucht dann vielleicht auch eine Offenheit, Fehler zu machen und dann Dinge auch wieder ad acta zu legen, wenn es nicht funktioniert. Also vielleicht funktioniert der eine Spielzug bei Real Madrid, aber nicht bei Borussia Dortmund, weil die Teamkonstellation eine ganz andere ist und die Gesamttaktiken eine ganz andere sind. Soweit lehne ich mich jetzt mit meinem Fußball nicht aus dem Fenster.
Ich habe auch gerade gedacht, Laura, ui, das ist gemein. Ich würde nämlich jetzt auch über Spielzüge und Spielformen sehr gefährlichem Halbwissen ankommen. Aber ja, du hast vollkommen recht.
Ja, und ich glaube, vielleicht um sozusagen auch in der Personalplanung und Entwicklung zu bleiben, die ist heute, wenn wir 2025 sprechen, natürlich zu Recht sehr individuell. Also ich schaue mir natürlich Talente, Menschen in meiner Organisation an und überlege, was sind mögliche nächste Schritte in der Entwicklung, was braucht es vielleicht noch dafür. Und ich glaube, das macht auch in diesem Setting interorganisational weiterhin Sinn, weil es, also das eine ist ja sozusagen die Kapazität der Organisation, die Laura gerade angesprochen hat, kann die das auch zurückführen, kann sie das auch aufnehmen, gibt sie den Leuten, die zurückkommen, die Möglichkeit, sich auszuprobieren, sich zu experimentieren und das überhaupt zu übertragen. Die andere Frage ist aber, möchten die Menschen, die sozusagen in die Programme geben, das überhaupt? Weil am Ende, und das haben wir auch auch beim Schreiben herausgefunden und auch sehen wir in der Praxis, die Hierarchie ist gar nicht so entscheidend. Ich brauche gar nicht ein bestimmtes Level an Erfahrung oder eine bestimmte Position, aber ich muss sozusagen in meiner Grundeinstellung offen für Veränderung sein. Ich muss zu diesen Personen gehören, die etwas vorantreiben wollen, die Dinge anders machen wollen in der Organisation. Nur dann kann ich auch, wenn ich rausgehe, um dann wieder bei den Spielern zu sein, wenn ich in dem anderen Verein spiele, überhaupt die neuen Taktiken aufnehmen und wieder zurückführen. Also ich glaube, es hängt auch sehr stark an diesem, auf wen schaue ich in der Organisation. Und für manche Leute wird das vielleicht auch kategorisch ausgeschlossen sein, weil die sozusagen nicht die Voraussetzung für interorganisationales Lernen mitbringen.
Und ich glaube, das passt aber auch zu diesem durchaus veränderten Karrierewegen, die wir heutzutage sehen. Ne? Also ich verbringe 40 Jahre in einer Organisation, Welt ist ja schon länger vorbei und es ist immer häufiger, dass Menschen Mosaikkarrieren haben, vielleicht auch gar nicht mehr in Vollzeit angestellt sind, sondern nebenbei noch andere Projekte verfolgen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen viele verschiedene Organisationen durchlaufen, ohne dass ich eine Statistik dazu kenne, würde ich mal sagen, ist gestiegen. Und deswegen glaube ich schon, dass heute Personalentwicklung diesen interorganisationalen Aspekt noch mal viel mehr mitdenken müssen und sich dem gar nicht mehr verschließen können.
Und vielleicht noch eine Idee, Laura, auf die du mich jetzt gebracht hast, wäre auch, wenn ich jetzt in Richtung Neubesetzung gehe, ganz bewusst mir zu überlegen, das ist dann gar nicht sozusagen Entwicklung, aber Rekrutierung, welche sozusagen möchte ich vielleicht auch bestimmte Erfahrungslevel aus bestimmten Organisationen, aus bestimmten Industrien mit einbringen? Häufig haben wir ja so, sehen wir ja dann so plus 10 Jahre einschlägige Erfahrung Industrie X. Und ich glaube, das könnte auch nochmal ein Ansatz sein, das wirklich sich bewusst vor Augen zu führen, um das zu fördern, was ohnehin in Richtung Mosaikkarrieren schon passiert.
Sprichst du da gerade vor allem auch so ein Active Sourcing sozusagen Gedanken an, dass man sagt, ich schaue einfach auch nochmal sehr viel aktiver, welche Menschen aus anderen Organisationen würden sozusagen dieses Package mitbringen?
Ja, ich glaube das oder halt tatsächlich auch schon in der Ausschreibung, weil ich glaube, und das hat Laura ja nochmal betont, wir sehen ja schon, dass Menschen sich von selbst eigenständig in mehr Organisationen bewegen und nicht mehr wie meine Eltern noch sozusagen 30 plus Jahre in dem gleichen Betrieb arbeiten. Und ich glaube, deswegen gibt es diese Leute auch auf dem Bewerbermarkt. Aber klar, Active Sourcing ist dann das Zweite, wo man das möglich machen könnte.
Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich mal nochmal so auf dieses Thema Personalentwicklung und das interorganisational gedacht schaut, dann können wir, glaube ich, an der Stelle mal ganz gut festhalten, spannend wäre es für bestimmte Positionen und für bestimmte Bereiche ganz sicherlich. Und genauso gleichermaßen extrem komplex erstmal wirklich das auch dann so aufzusetzen, dass man so eine Personalmobilität dann auch zwischen den Organisationen hat, dass das dann wirklich funktionieren kann. Deswegen ist wahrscheinlich die sinnvollste Form des interorganisationalen Lernens erstmal, sagen wir mal, die Klaviatur, die ihr sowohl im Artikel als auch jetzt hier im Podcast sozusagen aufgerollt habt. Aber wenn wir es, und noch, Entschuldigung, eine Ergänzung. Ich finde, bei allem, was ihr gerade gesagt habt, ist nochmal ganz arg deutlich geworden, wie wichtig dieser Enabler eigentlich als Mittelsmann ist. Weil keine dieser Formate und Strukturen funktioniert. Also auch du, Hannah, hast gesagt, du bringst die Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen, die quasi alle dieselbe Lernreise durchlaufen, die werden ja bewusst sozusagen an unterschiedlichen Stellen dann zusammengebracht, um sich auszutauschen. Das bedingt ja schon, dass da jemand da ist, der sich Gedanken macht, an welchen Punkten bringe ich Menschen zusammen und triggere einfach auch dann dieses gemeinsame Nachdenken und voneinander Lernen an. Und genauso ist es auf Konferenzen. Da ist dann vielleicht der Intermediär nicht notwendigerweise ein Mensch, sondern eher das Konferenzdesign. Und in Communities of Practice ist es dann tatsächlich vielleicht eher der Moderator sozusagen der Community. Aber das heißt, in irgendeiner Form braucht es immer dieses quasi, diese strukturierende Hand, die hilft, dass dann wirklich auch der entsprechende Austausch stattfinden kann. Und das war mir tatsächlich wichtig, noch einmal dick zu unterstreichen. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal einmal so in eure Wunschvorstellung gucken, und das wäre jetzt auch tatsächlich meine letzte Frage, wie könntet ihr euch denn vorstellen, dass das interorganisationale Lernen sich so in den nächsten 2-3 Jahren weiterentwickelt? Weil ihr habt ja einfach auch viele Interviews geführt, ihr habt viel gesehen, ihr habt einfach auch durch eure Arbeit viele praktische Anknüpfungspunkte und Erfahrungen. Was glaubt ihr denn, Wie schauen wir denn in 2-3 Jahren auf das Thema?
Soll ich starten? Ich hoffe in 2-3 Jahren, dass wir mehr fachbezogenes interorganisationales Lernen sehen werden. Also jetzt haben wir das unter den großen Themen Transformation in der Vergangenheit, Digitalisierung so im Allgemeinen gehabt. Aber dass wir wirklich sagen, weiß ich nicht, KI im Maschinenbau, dass wir da Formate sehen und dass Leute sich sehr gezielt überlegen, komm, ich habe einen Bedarf und habe vielleicht auf der Gegenseite ein Angebot oder eine Möglichkeit, mich zu vernetzen. Also ich hoffe, dass es noch differenzierter wird und damit auch noch mehr Wirksamkeit eingelöst werden kann für die Organisationen, die sowas denken. Und ich hoffe auch, dass mehr Organisationen iterativ denken. Also dass sie sagen, ich muss jetzt nicht all in gehen und direkt für meine ganze Organisation ein gewisses Format ausrollen, sondern ich kann auch erstmal sagen, ich suche mir 2, 3, 5 Individuen, die mal bestimmte Dinge ausprobieren, um einfach mal zu schnuppern, funktioniert das mit unserer Unternehmenskultur, matcht das mit unseren Zielen, oder ich gehe mal in ein Team rein oder ich habe vielleicht eine Abteilungsleiterin, die wäre eigentlich prädestiniert dafür, das mit ihrer Abteilung mal durchzuspielen. Also dass dieser Mut auch entsteht oder der Mut da ist, das im Kleinen auszuprobieren, zu überlegen, was klappt nicht und dann auch mehr All-In zu gehen. Ich glaube, das ist mein Wunsch.
den kann ich nur zu 100% unterstreichen. Und ich würde noch ergänzen, dass es dafür natürlich auch eine noch strategischere L&D-Funktion braucht. Und insofern hoffe ich auch, dass dieses Thema auch L&D helfen kann, diese Rolle noch mehr einzunehmen. Denn ich meine, das Thema ist auch nicht neu. Wir stehen schon lange an dem Punkt, dass Personalentwicklung und L&D eine ganz strategische Funktion und ein Standing braucht, aber immer wieder auch daran scheitert, so gesehen zu werden, nicht die richtigen Worte vielleicht findet, mit denen sie die entsprechenden Stakeholder überzeugt. Und gerade in wirtschaftlich in Zeiten, in denen der wirtschaftliche Druck hoch ist, wie das gerade in vielen Branchen der Fall ist, dann auch schnell mal eher wieder runterpriorisiert wird. Insofern, ich glaube, es braucht eine strategische L&D und IOL, also interorganisationales Lernen, kann vielleicht ja auch ein Vehikel sein, was schnell Sichtbarkeit schafft und vielleicht nochmal heraussticht neben all den anderen Initiativen und Formaten.
Und Unternehmensziele bewusst erreichen kann oder hilft, diese zu erreichen.
Ich finde, ihr habt abschließend ein ganz wunderbares, auch wirklich strategisches Bild gebaut, bei dem es ja wirklich ganz explizit darum geht, zu sagen, nochmal ganz klarlegen, was ist unsere Zielrichtung, wo soll es hingehen, was unterstützt quasi die Zielerreichung, wie müssen wir uns dafür aufstellen, um wirksam zu sein. Das geht mit einem deutlich strategischeren Blick auf die Dinge einher. Und ich glaube auch, und das fand ich tatsächlich gerade ein ganz schönes Bild, eigentlich so diesen L&D als, wenn man so möchte, eigentlich Enabler von Veränderungen, finde ich, ist eigentlich ein ganz schönes Bild und passt, finde ich, auch ganz gut zu dieser Rolle eben eines Intermediärs zwischen den Welten, wenn man so möchte. Ihr Lieben, es war mir eine ganz, ganz große Freude, mit euch zu sprechen. Ich habe gerade ganz viel Denkanstöße aus euren Gedanken und auch euren Erfahrungen und den Interviews mitgenommen. Ich muss die jetzt mal ein bisschen setzen lassen, da einfach auch mal ein bisschen drauf rumdenken. Vielleicht geht's euch Hörerinnen und Hörern auch so. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir euch ganz viel Stoff zum Nachdenken und auch nochmal vielleicht Nachhören mitgegeben haben. Und es bleibt uns, glaube ich, gar nicht mehr viel mehr, als euch eine wunderschöne Restwoche zu wünschen. Und bis ganz bald, Hanna und Laura. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank, liebe Conny, für die Einladung und dass wir hier sein durften.
Danke, dass wir dabei sein konnten.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.